Das eingangs gesungene Lied lässt ja bereits erkennen, um welches Thema es heute in der Predigt geht. Es gibt 78 Stellen in der Heiligen Schrift, die über Demut sprechen, und 9 Stellen in den Apokryphen. Mir ist in letzter Zeit erneut bewusst geworden, sehr klar und deutlich bewusst geworden, wie wichtig eine demütige Gesinnung für einen Christen ist. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und von Paulus haben wir gelernt, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus es auch war. Ich habe mich schon gefragt, was wäre geschehen, wenn Jesus nicht so demütig gewesen wäre? Ich denke, dann hätte er uns nicht erlösen können. Er musste den untersten Weg gehen, um uns ganz nach oben zum Vater zu bringen. In dem deutschen Sprichwörterlexikon habe ich einige sehr treffende Aussprüche über Demut gefunden. Da heißt es, Demut ist die Seele aller Tugend. Demut ist die vornehmste aller christlichen Tugenden. Sie kommt an erster, an zweiter und an dritter Stelle. Demut ist die stärkste Waffe. Und eine Schwester hat mir gesagt, Demut heißt, sich selbst erkennen und sich selbst ertragen. Demut macht Menschen zu Engeln. Hoffart macht sie zu Teufeln. Und von Friedrich Schiller stammt das Wort, Hochmut war's, wodurch die Engel fielen. Ja, das Gegenteil von Demut ist Hochmut oder Hoffart. Ein heute nicht mehr so gebräuchliches Wort. Und genau das ist die Ursünde des Gegenspielers Jesu von Anfang an gewesen. Hinter dem Spottlied über den König von Babel verbirgt sich Satans wahres Wesen. Ich lese aus Jesaja Kapitel 14, die Verse 12 bis 15. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Und da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern? Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über den Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf, dann bin ich dem allerhöchsten Gott endlich gleich. Doch hinunter ins Totenreich wurdest du gestürzt, hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde. Das gilt aber nicht nur für diesen abtrünnigen, für diesen unglückseligen Engelsfürsten, Luzifer. Das gilt im Grunde für alle Geschöpfe Gottes. Das gilt auch für uns. Und darum ist es den Schreibern der Heiligen Schrift so bedeutsam, uns klarzumachen, wie wichtig eine demütige Gesinnung für einen Christen ist. Und der Apostel Paulus, der spricht in Römer 12, Vers 3 eine Warnung aus, die wir durchaus ernst nehmen sollten. Er schreibt hier: In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, warne ich euch. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Ich denke, ein treffendes Beispiel für Hochmut und Überheblichkeit ist der neubabylonische König Nebukadnezar. Er lebte in Ruhe und Zufriedenheit in seinem Palast. So wird es uns im vierten Kapitel des Danielbuches geschildert. Und da hatte er einen Traum. Es war ein Traum, der ihn sehr erschreckt hat. Zum Unterschied von Kapitel 2, wo er den Traum vergessen hatte, wusste er den Traum noch ganz genau. Der Traum stand ihm vor Augen, aber natürlich hätte er gerne die Deutung des Traumes gewusst, ganz klar. Was macht er? Ja, üblicherweise ruft er alle Weisen, alle Zeichendeuter, Gelehrten und Wahrsager zusammen und erzählt ihnen seinen Traum. Aber sie alle wussten keine Erklärung für diesen seltsamen Traum. Aber da war doch noch einer, der schon einmal einen Traum gedeutet hat. Daran erinnert sich jetzt der König, der Belshazzar, nach dem hebräischen Namen Daniel. Er wird gerufen, der König nennt ihn den Obersten unter den Weisen und auch ihm erzählt der König den Traum in allen Einzelheiten. Er hat einen riesen Baum gesehen, dessen Spitze bis in den Himmel hineinreicht. Er war reich belaubt und mit Früchten behangen. Alle Tiere konnten sich von ihm ernähren. Das hatte er ganz klar vor Augen. Und dann geschieht etwas Schreckliches. Ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab und der rief mit lauter Stimme: Haut den Baum um, schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Der Stock allerdings mit seinen Wurzeln, der soll in der Erde bleiben, aber er soll in Ketten gelegt werden. Das menschliche Herz soll ihm genommen und ein tierisches Herz gegeben werden. Also spätestens jetzt merken wir, dass es sich hier um eine Allegorie, um ein Gleichnis handelt. Daniel wusste sofort, was dieser Traum zu bedeuten hat. Er war entsetzt. Er war so entsetzt, dass er eine Zeit lang gar nicht reden konnte. Und auf eine erneute Bitte des Königs antwortet dann Daniel: Ach, mein Herr König, ich wünschte, die Botschaft würde deinen Feinden gelten. Und dann fuhr er fort: Der mächtige Baum stellt dich, König des großen babylonischen Reiches, dar. Ebenso bist mit dem Wurzelstock du, o König, gemeint. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. 7 Zeiten werden über dich hinweggehen, bis dass du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und aufgrund dieser ernsten Situation gibt dann Daniel dem König einen dringenden Rat. Er sagt, Vers 24, darum mein König. Lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lange wohl ergehen. Wenn wir das so hören, dann müssten wir sagen, also eine so ernste Warnung, die kann doch ihre Wirkung nicht verfehlen. Die kann doch nicht ungehört bleiben. Ist doch nicht möglich. Aber nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel seine Blicke über die riesige Stadt schweifen ließ, da hob er an und sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und da der König noch nicht ausgeredet hatte, erschall eine Stimme vom Himmel, die sagt: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Das geschah. Er hatte eine Krankheit bekommen, bei der er wie ein Tier sich gebärdet hat. Er hat sich ernährt wie ein Tier, gelebt wie ein Tier. Und nach dieser Zeit, gemeint sind die 7 Zeiten hier von Vers 22, nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam wieder und ich lobte den Höchsten. Dann Vers 34, all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Wie gnädig doch Gott ist. Jeder bekommt eine zweite Chance. Eine zweite Gelegenheit. Jedoch für uns die wichtige Frage, lässt sich dieses Beispiel vielleicht auch auf uns übertragen? Was kann ich in meinem persönlichen Leben damit anfangen? Also grundsätzlich gesagt, gilt für uns alle, ein stolzer Mensch hält sich immer für besser und für größer, als es alle anderen sind. Er lässt sich nicht gerne korrigieren. Er ist auch gewohnt, immer Recht zu haben. Er überschätzt sich ganz einfach selbst. Ihm ist nicht bewusst, dass wir von uns aus eigentlich nichts sind, dass wir alles von ihm haben, von ihm kommt alles, von Jesus. Und darum, wenn ich mich nicht demütige, dann tut es Gott. Und das kann sehr unangenehm, sehr peinlich, blamabel kann das werden. Ich weiß nicht, wer es schon einmal erlebt hat. Da möchte man sich am liebsten verkriechen ins letzte Loch. Wenn du dich nicht demütigst, dann wird es Gott besorgen. Es gibt wirklich nur wenig Menschen, die sehr erfolgreich waren und auch erfolgreich sind und trotzdem demütig geblieben sind. Ich möchte 2 Beispiele anführen. Sir Edward Hillary hat vor 55 Jahren den höchsten Berg der Erde, den Mount Everest, als erster bestiegen. Und er hat danach auch viele andere hohe Berge, 8000er, bestiegen. Er hat einen Ruhm, einen Weltruhm erlangt. Er wurde 100-fach geehrt. aber er ist immer ein einfacher, bescheidener und demütiger Mensch geblieben, bis an sein Lebensende. In diesem Jahr wurde er in seiner Heimat in Neuseeland zu Grabe getragen. Ja, ein zweites Beispiel. Wir kennen den Namen ganz sicher, haben sicher auch viel von ihm gehört und vielleicht auch gelesen. Peter Rosegger. Er war der älteste Sohn von 7 Kindern eines Waldbauern in der Obersteiermark. Normalerweise hätte er den Hof übernehmen sollen, aber er war körperlich einfach zu schwach gebaut. Er konnte diese harte Arbeit als Waldbauer nicht verrichten. Seine Mutter war eine evangelisch gläubige, fromme Frau und die wusste, was in dem Jungen steckt. Die hätte es gerne gehabt, dass er Theologie studiert. Aber dafür war ja kein Geld vorhanden. So ist er zu einem Schneider, zu einem Steherschneider in die Lehre gegangen und ist mit seinem Meister von Hof zu Hof gezogen. Dort haben sie den Leuten die Kleider repariert oder auch neu angefertigt. Und bei der Gelegenheit hat er die Menschen viel besser kennengelernt. Und da hat er angefangen, er hatte eine besondere Gabe, das aufzufassen und das alles auf Papier zu bringen. Hat er angefangen, diese Geschichten auf Papier zu bringen. Seine ersten Geschichten wurden in einem Bauernkalender veröffentlicht. Und auf diese Weise hat er sehr schnell einen Bekanntheitsgrad erreicht. Wir wissen, dass er ja eine ganze Menge geschrieben hat. Er hat sogar 3 Ehrendoktortitel bekommen. Er war wirklich ein ganz besonderer Mensch. Aber das besondere Merkmal an ihm war, dass er immer ein einfacher, bescheidener und demütiger Mensch geblieben ist bis an sein Ende. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, wenn er stirbt, dann will er so beerdigt werden wie jeder Elplerbauer auch. Ein einfaches Grab mit einem Holzkreuz und darauf sein Name, das genügt. Bis an sein Lebensende ein einfacher, bescheidener, demütiger Mensch geblieben. Ja, andere beherrschen zu wollen, das kommt eigentlich nur aus dem Stolz. Gewiss, Erfolg zu haben ist ein gewisser Segen. Und wer hätte nicht gerne Erfolg im Leben? Ganz klar. Aber Erfolg birgt auch eine gewisse Gefahr in sich, nämlich die Gefahr der Überheblichkeit und des Stolzes. Nebukadnezar ist uns dafür das beste Beispiel. Er hat gut begonnen, aber er ist dann in ein gefährliches Fahrwasser gekommen und musste dann auch die bitteren Folgen tragen. Der Aufstieg, der dauert oft lange und kann sehr mühsam sein. Und der Abstieg kann in einem Augenblick geschehen. Nur einem demütigen Menschen ist es möglich, vor Gott angenehm zu erscheinen. Nur einem demütigen Menschen ist es möglich, Werke zu tun, die den Schöpfer ehren. Demütige Menschen wissen meist nicht, dass sie demütig sind. Denn wenn sich einer für demütig hält, dann ist er es meistens nicht. Meine lieben Geschwister, wir brauchen diese Ermahnung so dringend. Einmal eine Predigt darüber zu hören, das reicht nicht. Das ist bald wieder vergessen. Wir brauchen solche Ermahnungen ständig, am besten täglich. Uns muss immer wieder bewusst gemacht werden, dass wir aus uns heraus nichts Gutes tun können. Dass wir für alles, was wir sind und was wir haben, ihm zu danken haben, unserem Herrn. Der stolze Petrus hat viel in seinem Leben mit Jesus gelernt. Und er schreibt im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel, Vers 5 und 6, zu den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinde unter. Und für euch alle gilt, hütet euch vor Hochmut, denn die Hochmütigen weist Gott von sich. Aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Und wir müssen uns wirklich fragen, wie demütig bin ich eigentlich? Erkenne ich meine Situation und meine Lage so, wie sie wirklich ist, ganz realistisch? Oder bin ich bereit, Hilfe zu erbitten und Hilfe anzunehmen, auch wenn sie nicht ganz meinen Vorstellungen entspricht? Erkenne ich auch in unangenehmen Erlebnissen Gottes Hand und Gottes Führung? Kann ich ihm zu jeder Zeit, in jeder Lage für alles danken? Ist das so? Wie sehr stört es dich zum Beispiel, wenn Menschen, die dir nicht wohlgesonnen sind, über dich sprechen? Meistens so hinten herum, unter vorgehaltener Hand. Wie sehr stört es dich? Bringt dich das auf die Palme, wie man sagt, oder nimmst du es gelassen hin? Der König David, der war sich schon sehr früh, schon als junger Mensch, der Beziehung zu seinem Gott bewusst. Und er konnte es ganz einfach nicht hören, wenn dieser Gott beleidigt oder verhöhnt wurde. Als der Philister Goliath, ein über 3 Meter großer, schwer bewaffneter Riese, dem Gott Israels Hohn sprach und sein Volk lächerlich machte, indem er sogar einen Zweikampf herausgefordert hat, da hat sich der junge David bereit erklärt, gegen diesen Riesen zu kämpfen. Wie kommt das? Wie kommt das, dass er einen solchen Mut aufgebracht hat? Er wusste, so etwas, was der da macht, das kann nicht ungestraft bleiben. Und er wusste auch, dass Gott auf seiner Seite sein wird. Davon war er fest überzeugt. Und darum hat er den Kampf angenommen. Erst wollte der König Saul ihm das nicht erlauben. Was soll denn der Hirtenjunge gegen diesen ausgebildeten Krieger? Der Kampf ist ja von vornherein entschieden, aber als David ihm dann erzählt hat, wie er mit Löwen und Bären umgegangen ist, die seine Herde gefährdet haben, hat dann der König Saul eingewilligt. Gut, also, stellte meine Rüstung zur Verfügung, es war bestimmt die beste Rüstung, die es im israelischen Heer gegeben hat, aber in dieser Rüstung konnte David nicht kämpfen. Das war nicht sein Ding. Seine Waffen waren ganz andere. Es wird hier von 5 glatten Steinen und einer Steinschleuder gesprochen. Und als der Philister David erblickte, hat er sich natürlich über ihn lustig gemacht. Ist doch ganz klar. Und David antwortet ihm, in 1. Samuel 17, Vers 45 können wir das nachlesen. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Nun, wie der Kampf ausging, das wissen wir wohl. Eine verwundbare Stelle hatte dieser Goliath. Und genau die hat David getroffen. Menschen versuchen da immer menschliche Erklärungen zu finden. Kürzlich habe ich in Reader's Digest gelesen, ja, das hat doch einen ganz einfachen Grund gehabt, weshalb dieser Hirtenjunge den Riesen Goliath bezwingen konnte. Goliath hat nämlich an einer Krankheit gelitten, die man Akromegalie nennt. Also ich kann damit nichts anfangen, vielleicht wissen die Mediziner mehr. Bei dieser Krankheit, wenn sie fortschreitet, erfolgt eine Erblindung. Und der Goliath, der muss schon halb blind gewesen sein. So war es dem David möglich, ihn zu besiegen. Aber ich meine, das ist nicht unsere Erklärung. Die Bibel sagt was anderes. Gott war auf seiner Seite und er hat ihm den Sieg gegeben. Er hat den stolzen, hochmütigen Philister besiegt. Hochmut war auch eine Schwäche von König Saul. Diese Schwäche, die hat ihm nicht nur den Königsthron, sondern sogar sein Leben gekostet. Ja, wenn meine Herzenshaltung nicht korrekt ist, wenn ich nicht demütig genug bin, dann kann ich in einem Augenblick alles verlieren, was ich vielleicht in langer Zeit, Jahren, Jahrzehnten mir aufgebaut habe. So erging es dem König Saul. An einem Tag hat er sein Königreich und sein Leben verwirkt. Und darum sollten wir uns eines merken. Das sollten wir uns gut merken. Das sollten wir uns einprägen. Und zwar niemals die Gunst und das Wohlwollen der Menschen suchen, sondern immer Gott die Ehre geben. Er soll immer an erster Stelle in unserem Leben sein und niemals das Danken vergessen. Durch den Propheten Jesaja spricht der Herr, Kapitel 42, Vers 8, ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Und nun zu uns machen wir erneut die Probe aufs Exempel. Wie demütig bin ich wirklich? Oder wie empfindlich, wie verletzlich bin ich? Bin ich schnell beleidigt? Wenn das der Fall ist, dann fehlt mir die nötige Demut. Natürlich, wir wollen gerne frei und unabhängig sein. Das ist das Drang fast eines jeden. Rat und Hilfe von anderen anzunehmen, das fällt uns nicht immer leicht. Vielmehr neigen wir oft dazu, unsere eigenen Pläne zu schmieden. Und diese Pläne legen wir dann Gott vor. Und was erwarten wir von ihm? Dass er seinen Segen darauf gibt. Nein, das missfällt Gott. Wir sollen zuerst zu Gott kommen. Wir sollten zuerst um die Führung des Heiligen Geistes bitten. Und dann wird auch sein Segen nicht ausbleiben. Alle Ehre und aller Ruhm soll Gott gehören. Paulus, wir haben uns ja erst kürzlich in der Sabbatschule ausgiebig mit ihm beschäftigt. Er war einst ein stolzer Pharisäer. Auf dem Weg nach Damaskus, wo er den Christen das Leben schwer zu machen versucht hat, der ist im Christus erschienen und er hat ihm seinen Stolz genommen. Später sagt dann Paulus in 2. Korinther 12, Vers 7, auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Paulus wusste, wie gefährlich Stolz und Überheblichkeit sind. Und darum gibt er uns den Rat, den dringenden Rat, durch die Gnade, die mir Gott als Apostel gegeben hat, warne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, das über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Zu einer demütigen Gesinnung gehört, dass man schnell bereit ist zu vergeben und niemals auf Rache sinnt. Denn solange ich empfindlich bin, und das sollten wir uns auch merken, solange ich empfindlich bin, werde ich immer jemanden finden, der mich verletzt. Ganz klar. Ein demütiger Mensch ist sich stets bewusst, wie viel ihm vergeben worden ist. Und deswegen ist auch er bereit zu vergeben. Bei seinem Abschied konnte der Apostel Paulus den Ältesten in Ephesus sagen, ich diente dem Herrn mit aller Demut. Ein stolzer Mensch wird stets andere verurteilen. Immer sind die anderen schuld, ganz klar. Wenn es dir schwerfällt zu vergeben, dann ist Stolz die Ursache. Und wenn ich mich verletzt fühle, dann neige ich dazu, mich abzuschotten. Dann neige ich dazu, eine Mauer um mich herauf aufzubauen, damit ja keiner an mich herankommt. Ich bin ja so verletzt worden. Ich will mit niemandem was zu tun haben. Im Gegensatz dazu sind demütige Menschen immer schnell bereit zu vergeben, weil sie sich dessen bewusst sind, wie viel auch ihnen vergeben worden ist. Menschen, die sich wichtig nehmen, die können einfach schwer vergeben. Wichtigtuerei ist Gott nicht angenehm und das kommt auch bei Menschen nicht an. Wenn da jemand ist, der dich ständig attackiert, der dich ständig angreift, der versucht, dir das Leben schwer zu machen, der dir ständig Prügel in die Wege wirft, dann darfst du eines wissen. Gott wird es nicht zulassen, dass Menschen dich auf lange Zeit schlecht behandeln. Gott wird eingreifen zu seiner Zeit. Kannst dich darauf verlassen. Wer schlecht behandelt wurde, der weiß, wie weh das tut. Und darum wird er es vermeiden, andere zu verletzen. Jesus sagt in seiner Bergpredigt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Aber nicht nur das, er sagt sogar, liebet eure Feinde und betet für sie. Wir sagen also, Ausschau halten nach Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und da brauchen wir gar nicht weit zu gehen. Wenn uns Gott die Augen öffnet, dann erkennen wir sehr bald, wo da und dort einer ist, der meine Hilfe braucht. Und wenn er sie annimmt, dann wird er dankbar dafür sein. Nur demütige Menschen können auch auf Dauer im Frieden leben. Das hebräische Wort von Frieden heißt Shalom. Und dieses Wort Shalom, das sagt viel mehr aus wie unser deutsches Wort Frieden. Shalom meint einen Zustand, einen glückseligen Zustand. Shalom umfasst den ganzen Menschen, Leib, Seele und Geist. Und ich denke, in diesem Frieden zu leben, das ist die beste Medizin, die uns überhaupt verabreicht werden kann. Es heilt Körper, Seele und Geist. Das ist der Friede, den Gott bereit ist zu geben. Natürlich, wir sollten anderen den Freiraum geben, den sie beanspruchen. Ist auch nicht verkehrt. Aber wir sollten sie auch so akzeptieren, wie sie wirklich sind. Denn ich muss mir eines bewusst machen, ich kann ja sowieso keinen ändern. Das muss ich schon Gott überlassen. Das kann ich nicht. Die meisten Spannungen, die meisten Probleme, die meisten Auseinandersetzungen kommen nur aus dem Mangel an Demut. Vor einigen Tagen habe ich in einem Kalenderzettel von uns gelesen, nicht denen, die sich mit den Ellenbogen durchsetzen, in den Familien, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, sondern den Sanften, den Demütigen, den Milden, den Freundlichen soll Gottes neue Welt gehören. Ja, es ist wahr. Männer und Frauen sind in ihrer Art, so wie sie Gott geschaffen hat, einfach unterschiedlich. Das ist Gott gewollt. Ist auch richtig. Während Männer mehr verstandesbetont sind, spielt bei Frauen das Gefühl eine größere Rolle. Männer sind auch meistens wortkarger, wogegen Frauen das Reden manchmal viel leichter fällt. Ich will euch ein Beispiel geben. Eine Bäuerin, die es gewohnt war, jede Woche zum Gottesdienst zu gehen, wurde krank und hat ihren Mann gebeten, er soll doch an ihrer Stelle zum Gottesdienst gehen, sollte aufpassen, was da gepredigt wird, und er sollte ihr dann Bericht erstatten. Gut, der Mann tat das. Er kam nach Hause und die Frage war, was hat der Pfarrer gepredigt? Und seine kurze und knappe Antwort: über die Sünde. Ja, und was hat er da gesagt über die Sünde? Erzähl, was hat er da gesagt? Seine ebenso knappe Antwort: er ist nicht dafür. Ja, jeder drückt eben seine Möglichkeiten, seine Zuneigung und seine Liebe auf seine Weise aus. In 1. Kolosser 3, Vers 12 bis 14, da gibt uns Paulus folgenden Rat. So ziehet nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertrage einer den anderen und vergebet euch untereinander, wenn jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie der Herr euch vergeben hat. So auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Wenn dir jemand Liebe entgegenbringt, in einer Art und Weise, die dir nicht so gefällt, dann sollst du dir sagen, auf das Äußere kommt es ja eigentlich gar nicht an. Auf die Verpackung kommt es nicht an. Viel wichtiger ist der Inhalt. Ein Sprichwort sagt ja auch, rau ist die Schale, aber gut ist der Kern. Ja, eine stolze Gesinnung führt immer dazu, dass wir bestimmte Erwartungen vom anderen haben. So und nicht anders. Ich habe Recht und ich muss Recht haben. Nein, du bist du und ich bin ich. Wir sind zwei verschiedene Personen, das muss ich akzeptieren. Und wir sind nun mal unterschiedlich, so hat es Gott gewollt. Ich muss mich immer fragen, habe ich mich vielleicht selbst zur Richtschnur für andere gemacht? Das kommt nie gut an, sich zur Richtschnur für andere machen. Demütige Menschen verurteilen andere nicht, weil sie ihre eigenen Fehler sehen. Ein demütiger Mensch wünscht, dass es dem anderen gut geht. Er trägt zu des anderen Glück bei. Er lässt den anderen gut dastehen. So wie es der Apostel Paulus im Hohenlied der Liebe, 1. Korinther 13, zum Ausdruck bringt. Er lässt den anderen gut dastehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so zurückschaue auf mein Leben, die letzten Jahre, Jahrzehnte meines Lebens, dann muss ich sagen, ich hätte mir manche Schwierigkeit ersparen können, wenn ich etwas demütiger gewesen wäre. Es ist nur traurig, dass man so lange warten muss, bis einem diese Erkenntnis wirklich voll und ganz aufleuchtet. Hätte schon früher geschehen können. Als Gotteskinder müssen wir alle Menschen gleich behandeln. Das können wir von Jesus lernen. Jesus hat niemals eine Ausnahme gemacht, niemals. Er hat sowohl Juden als auch Nichtjuden, Schwarze und Weiße und wie auch immer gleich behandelt. Jesus hat keine Ausnahme gemacht. Und in den Seligpreisungen sagt Jesus, glückselig sind die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die Demütigen, denn sie werden das Land ererben. Und darum geht es ja. Deswegen haben wir zu Jesus gefunden, deswegen kommen wir in die Gemeinde, um einmal das Land zu ererben, um uns in der Gemeinde vorbereiten zu lassen auf das Künftige. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du zu dieser Demut gefunden hast, wenn diese Demut ein Teil deiner selbst, ein Teil deines Charakters geworden ist, dann bist du glücklich zu preisen. Und das wünsche ich dir von Herzen. Amen. Unser lieber himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du Jesus auf diese Erde gesandt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du freiwillig gekommen bist, obwohl du gewusst hast, was dich auf dieser Erde erwartet. Wir danken dir, o Heiland, dass du uns ein Leben vorgelebt hast in Demut, das wir nachahmen sollten. Ja, Herr, gib, dass wir immer offen und aufnahmefähig sind für den Heiligen Geist, der uns das ins Herz brennt, der uns klar macht, was an uns zu geschehen hat, damit wir in diesem Leben vorbereitet werden auf den Einzug in dein ewiges Reich. Ja, Herr, das ist ein so erhebender, ein so wunderbarer Gedanke, einmal bei dir sein zu dürfen in deinem Reich. Menschen würden alles dafür geben. Und du gibst es uns geschenkweise. Wir danken dir, o Herr. Aber solange wir die Möglichkeit haben, hier auf Erden unser Leben zu fristen, schenkst du auch Gelegenheiten, um dieses wunderbare Angebot weitergeben zu dürfen. Gib, Herr, dass wir Weisheit und die Kraft haben, das in rechter Weise zu tun, dass wir nicht abstoßend, sondern vielmehr anziehend wirken, dass Menschen das, was wir sagen und was wir leben, gerne annehmen. Gib, o Gott, dass die Zeit, die uns noch gegeben ist, lange wird es ja nicht mehr dauern, dass wir diese Zeit nutzen, dass wir uns ganz dir öffnen, dich in uns aufnehmen, dich in uns und durch uns wirken lassen. Denn es geschieht ja alles zu deiner Ehre, zum Lobe deines Namens. Amen.